Ewig Gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Mensch, danke, Hans-Georg.
Schönes Intro. Dankeschön.
Vielen Dank dafür.
Gerne doch, Jungs.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Retro Boys und das hier ist die erste Folge von unserem Podcast Ewig Gestern. Ich bin Tobi.
Ich bin Markus.
Ich bin Philippe.
Ewig Gestern. Was haben wir eigentlich vor mit unserem Podcast? Was wird das hier?
Dann überlege ich mal, was wir überhaupt eigentlich vorhatten. Das ist immer so eine Sache, wenn man ein bisschen älter wird und dann immer nur von gestern schwadroniert, dann wird man auch ein bisschen vergesslich, muss man ein bisschen kramen in der Erinnerungskiste. Wie war das jetzt nochmal? Was hatten wir eigentlich vor? Genau das. Über Ewig Gestern schwadronieren. Also wie war es denn damals in der Kindheit? Wir werden das Ganze ein bisschen auseinandernehmen und werden dann so unseren Schwerpunkt eher bei den Videospielen haben, die es so in den 80ern, 90ern gegeben hat.
Heutzutage sagt man Retro, das klingt cool. Darum sind wir auch die Retro-Boys.
Ja, fast schon Vintage, aber noch nicht ganz.
Noch nicht ganz.
Also, wir werden auch bei weiteren Themen, weiteren Medien so ein bisschen uns auslassen. Also Radio wäre jetzt vielleicht nicht das Zentralste. Da gucken wir vielleicht eher.
Wer weiß.
Könnte vorkommen.
Vielleicht machen wir mal eine Folge, mal gucken. Also ja. Ein bisschen Off-Topic quasi, also Haupttopic Retro-Games und dann ein bisschen oft ab und zu mal eine Off-Topic-Folge über Film, über
Kino
von damals, über Musik von damals, wie das so gelaufen ist.
Süßigkeiten von damals.
Fernsehen von damals. Also
Kinderspiele von damals.
Im weitesten Sinne so popkulturelle Themen.
Medien.
Von damals, Medien, ja. Medienbezug haben wahrscheinlich die meisten.
Genau.
Und ergeben hat sich das eigentlich so ein bisschen daraus, dass Markus und ich, wir beide treffen uns regelmäßig und es dauert immer nicht lange bei uns und wir landen bei irgendwelchen alten Themen.
Ja, so ungefähr 5 Minuten, na wie geht's, ja, also super und bei dir, ja, auch super. Ach ja, übrigens früher, da war alles besser.
Genau, wir sprechen über Filme, über Serien, über Gaming, über alles Mögliche und da haben wir irgendwann gedacht, Mensch, also das hat ja auf jeden Fall das Zeug für einen Podcast und weil sich das Ganze ja im weitesten Sinne alles gestern oder vorgestern abgespielt hat, heißt das Ganze Ewig Gestern.
Richtig.
Um uns ein bisschen vorzustellen oder damit ihr auch so ein bisschen ein Bild davon bekommt, wer wir denn eigentlich so sind, haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die uns beschreiben. Die haben alle so einen mehr oder weniger popkulturellen Retro-Bezug und die würden wir einfach mal so in den Raum schmeißen und uns darüber unterhalten beziehungsweise versuchen, die Frage zu beantworten.
Genau, und wenn wir irgendwann viele Hörer haben und ihr das dann ganz toll findet, wenn ihr dann zurückblickt auf die erste Folge und denkt, Mann, diese Frage- und Antwortspiele, die da gespielt haben, das war eigentlich ganz witzig. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal so eine Frage-Antwort-Folge und dann machen wir das mit Fragen von euch. Das wäre ja auch ganz nett.
Das könnte ganz neue Tiefen ausloten. Tatsächlich, ja.
Okay, dann schmeiße ich mal die erste Frage in den Raum.
Gerne.
Unsere allererste Videospielerfahrung würde ich gerne besprechen.
Ja, ich fange mal an. Meine erste, also ich habe drei. Ich habe jetzt drei Sachen. Das ist alles Grundschulzeit. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, wann was gewesen ist. Also ich bin der Meinung, das allererste Mal, dass ich sowas mit sowas wie Videospielen in Kontakt war, das war bei unserem, also bei Tobi und meinem gemeinsamen Schulfreund Nino. Die hatten ein Telespiel, so ein richtig, also so ein Telespiel, keine Konsole, kein nichts, das war, da waren ein, sowas wie Pong.
Also nichts, wo Cartridges oder so ein Kram reinkam.
Genau, da waren irgendwie, so wie heute, eigentlich ganz witzig, heute ist das auch wieder, heute sind auch wieder eingebaute Spiele dabei und damals waren es auch schon eingebaute Spiele, wo man irgendwie so einen Schalter umgelegt hat und dann war es Pong oder dann war es Eishockey oder ich glaube, das war nicht so ein Teil, wo man was auf dem Fernseher kleben musste. Das glaube ich nicht. Aber das war rückblickend, glaube ich, die allererste Videospielerfahrung, die ich gemacht habe. Mit so einem Telespiel bei Nino.
Mit noch einem richtigen Hardware-Schalter, um die Spiele umzulegen.
Ich glaube ja, aber das ist so, so lange her. Das war erste, zweite Klasse. Also das müsste das erste sein. Das hat uns sein Vater angeschlossen. Und wir durften damit auch nur einmal spielen.
Um uns vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Ich bin Jahrgang 79, das heißt, ich bin 40 Jahre jung.
Bei mir könnt ihr noch ein Jahr oben drauf rechnen.
Jahrgang 82, ich bin das Nesthäkchen.
Also hat man zumindest mal so ein bisschen eine Idee davon, also von welchem Jahrzehnt wir hier so sprechen oder mit welchem Jahrzehnt wir so sozialisiert worden sind. Und vielleicht auch noch am Rande, also Markus und ich sind tatsächlich zusammen zur Grundschule gegangen in den 80er Jahren und kennen uns auch daher und seitdem ist der Kontakt eigentlich nie so richtig abgerissen. Das nur am Rande.
Das nur am Rande, genau. Und ungefähr zur selben Zeit habe ich bei Dennis, auch unserem gemeinsamen Schulfreund.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, genau, weil die werden natürlich alle zuhören.
Auch an Nino.
Auch an Nino. Habe ich ein Atari 2600 kennengelernt. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, ich habe ein bisschen was versucht herauszufinden über die Konsolen, der hatte die im Umgang, umgangssprachlich die Junior-Variante. Das war dieses, die war kleiner, mit, nicht mit diesen Holzpanelen wie die alten Dinger, sondern sie hatte so Metall, ja, so einen Metallrand oben und war irgendwie kleiner und schmaler und insgesamt billiger.
Hatte diesen Regenbogenaufkleber,
ja,
ne?
Ja, genau, genau.
Die hatte ist so ein, nicht viel größer als so ein Master System 2.
Genau, die ist echt lütsch. Mhm. Und das letzte, das müsste auch das aktuellste, also aktuell, das ist ja alles nicht aktuell, war bei Olli, auch unser gemeinsamer Schulfreund. Da habe ich, wir nannten es immer das Bierspiel gespielt. Heute weiß ich, dass das Tapper oder Rootbeer Tapper heißt. Damals, wenn ich bei Olli war und dann wollte ich immer das Bierspiel spielen. Und das war auf dem, ich glaube, ColecoVision. Der hatte tatsächlich ein ColecoVision. Das ist der einzige, den ich kenne, der sowas gehabt hat. So eine total obskure, abgefahrene Konsole, die irgendwie aus dieser Zeit vor dem Konsolencrash 83 sein muss. Das sind so meine ersten Videospielerfahrungen, bevor ich irgendwas Eigenes hatte.
Also schon ganz gut unterwegs gewesen damals.
Ja, ich war ein Gamer vor dem Herrn.
Breit aufgestellt.
Ja, doch.
Okay, bei mir ist nicht ganz so spektakulär, aber dennoch ähnlich. Meine allererste Berührung mit einem Videospiel war mit einem Hanimex Telespiel. Das muss so ein ähnliches Gerät gewesen sein, wie das, von dem du zuerst gesprochen hast. Also ein Gerät, was man an den Fernseher angeschlossen hat und was im Prinzip so eine Art Pong-Klon gewesen ist. Und man konnte dort von 10 eingebauten Sportspielen jeweils eins auswählen mit so einem Hardware-Schalter eben. Und die unterschieden sich dann im Prinzip aber wirklich nur auf rudimentärste Weise. Also das heißt, beim Tennis hattest du in der Mitte noch einen Strich, der das Netz darstellen sollte. Oder beim Basketball links und rechts so 2 Haken, die irgendwie Körbe abbilden sollten. Im Prinzip war das alles recht ähnlich. Genau, und das war das Hanimex TVG 8610C, habe ich mir aufgeschrieben. Das Ding ist tatsächlich noch in meinem Besitz und liegt im Schrank. Und das war so das Erste, an was ich mich erinnern kann.
Funktioniert das Teil noch?
Es funktioniert noch, ja.
Kann man das an modernen Fernseher anschließen? Geht das?
Es hat einen Antennenanschluss, ich vermute nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Irgendwie wird es gehen. Und ich glaube, bei mir kam dann erstmal sehr lange nichts. Wobei, du hattest ein Sega Master System. Und da haben wir bei dir Ghostbusters gespielt. Ghostbusters und ich erinnere mich an ein Game, das hieß Global Defense. Und ich erinnere mich an ein Baseballspiel.
American Baseball.
Ja.
Großartiges Spiel. Irgendwann hatte ich es echt drauf.
Tja, so war es bei mir. Philippe, wie sah es bei dir aus?
Erste Erinnerungssplitter, was Videospiele oder Ähnliches anbelangt. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwo in einer Kneipe, und da war ich bestimmt nicht im kneipenfähigen Alter.
Das waren die 80er, das war normal.
Ja, das war da durfte ich erstmal Zigaretten holen und eine selber für mich selber behalten am Automaten und dann ging es ab an die Theke. Nee, also,
du hattest gute Eltern.
Die haben geteilt.
Früher war alles besser, ja.
Die haben es nicht für sich behalten. Was war das? Es war ein Breakout-Automat, der da in der Kneipe stand.
Oh, Breakout ist dieses.
Unten schwebt so ein Balken, den man hin und her.
Arkanoid?
Alleyway,
genau.
Arkanoid.
Mega Ball auf dem Amiga. Ja, okay.
Und den steuerte man mit einem Drehrad, den Balken.
Ja, okay, cool.
Und hat dann die bunten Blöcke mit so einem Ball alle einzeln weggeschossen. Das war so ganz obskur, ganz früh so eine Erinnerung. Ein anderer Automat, diesmal in einem Kulturzentrum, was ganz anderes ist als eine Kneipe, nämlich eine Kneipe mit Restaurant. stand ein Tetris-Automat und bei Bekannten kam ich nicht von Pac-Man auf dem VCS 2600 los. Da klebte ich förmlich dran fest, so sehr, also war auch im Kindergartenalter.
Das war ja dann noch bevor Tetris auf dem Gameboy populär wurde, oder?
Ja, das war noch davor.
Krass.
Und das hat mich so sehr gebannt, da diesen Pillenfresser durch die Gegend zu scheuchen, dass ich es verpasst habe, auf Toilette zu gehen. Also eine nasse Hose konnte bezeugen, wie sehr Videospiele mich damals schon fasziniert haben. Das aber waren so die allerersten Erinnerungen.
Aber ja, jetzt, wo du es gerade sagst, mit den Automaten im Vereinshaus vom Fußballverein meines Vaters, der VfV Heinolds. Da standen zwei Automaten. Das eine war, glaube ich, ein Donkey Kong und das eine war auch so ein Breakout, Arkanoid. Und da habe ich als Kind völlig fasziniert vorgestanden. Ich durfte das nie spielen, weil ich zu klein war und das Geld halt sofort weg gewesen wäre. Da hat mir mein Vater nie Geld für gegeben, für so einen Kram. Aber da habe ich völlig fasziniert vorgestanden vor diesen Demos, die da drauf abliefen. Da hat man dann das Gameplay quasi gesehen, ohne dass da was passiert, also ohne dass jemand spielen musste. Und habe das angeguckt und habe es ich habe es nicht verstanden und konnte mir auch nicht vorstellen, was das ist, aber es sah einfach geil aus, für damalige Zeiten.
Wenn Leute da Geld reingeschmissen haben, dann konnten sie die Bilder selber steuern.
Ja,
also das war ein Fernseher, auf den man Einfluss nehmen konnte.
Und gab es hier auch nicht so oft, ne? Hat man nicht so oft gesehen.
Nee, also wir haben ja keine Arcade-Kultur leider hier in Deutschland, ganz anders als in Amerika oder ich habe es jetzt im Podcast schon gehört, in Griechenland, in diversen europäischen, England hat wohl eine ganz große Arcade-Kultur. Da sind wir leider, weil Arcades oder die Arcade-Cabinets, die Automaten halt zu Glücksspielen damals gezählt haben und nur an bestimmten Orten aufgestellt werden durften, die von Kindern nicht oder nur eingeschränkt besucht werden durften. Naja, und dadurch hatten wir halt diese Arcade-Kultur nicht, was ich rückblickend betrachtet schon recht schade finde. Also man hat vielleicht ein bisschen Geld dadurch gespart als Kind, aber auf der anderen Seite hat man auch, glaube ich, was verpasst. Ich glaube, es ist schon, also wenn man es in Filmen sieht, wie amerikanische Kids in den Arcades sind, in den 80ern und frühen 90ern, das ist schon was Besonderes.
Ich war tatsächlich mal in so einem Arcade-Ding drin. Das muss so Anfang 90er gewesen sein in England. Und das Ding stand halt echt voll mit irgendwelchen krassen Automaten, so Hang-On und Space Harrier und irgendwelchen anderen verrückten Sachen. Und ja, das war echt cool.
Okay, sind wir mit dem Thema durch.
Spannend wäre jetzt ja nochmal so, nachdem wir das geklärt hätten, wann wir denn so unsere ersten eigenen Konsolen-Computer gehabt haben.
Und welche das waren.
Welche das waren, genau. Und
ich fange wieder an?
Ja.
Okay.
Unbedingt.
Ja, du hast es schon vorweggenommen. Du hast es quasi gespoilert. Mein erstes System war das Sega Master System. Das habe ich bekommen zu Weihnachten. Ich glaube, das war 88. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass wir, Tobi und ich, im Kino waren und Nummer 5 gibt nicht aufgeguckt haben. Mein Vater hat uns abgeholt vom Kino. Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Und der Film kam 88 raus. Das Master-System erschien 87 in Europa und ich glaube nicht, dass ich es im ersten Jahr gekriegt habe. Ich glaube, das war im selben Jahr, diese Nummer 5-Geschichte und das Master-System. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, welches meine ersten Spiele waren. Werden Global Defense wird eins der ganz frühen gewesen sein. Eingebaut war Hang-On, das weiß ich auch noch. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das Ding hat zum Start in Deutschland 298 Mark gekostet damals. Ja, ist schon
eine Stange.
Ist eine Stange Geld. Ich fand es ganz witzig. Ich bin jetzt nicht so der Technik-Freak, aber ich fand die Specs trotzdem ganz interessant. Also Arbeitsspeicher hatte das Ding damals 8 Kilobyte. Ja, Arbeitsspeicher, 8 Kilobyte. Und das hatte eine CPU, die lief mit 3,58 Megahertz. Also nicht ganz 4 Megahertz. Und zum Vergleich, also das war, wie gesagt, das war 87 rausgekommen, das war zur selben Zeit wie das NES. Das NES war ein bisschen früher. Das NES hatte eine CPU, die lief mit zwar 1,7 Megahertz. 1,7 zu 3,58. Das Super Nintendo Anfang der 90er erschien, lief mit 3,5 MHz, hatte also immer noch weniger Megahertz als das Master-System. Das Mega Drive Blast Processing lief mit 7,8 MHz. Einfach nur mal so zum Vergleich, die aktuell zu diesem Zeitpunkt noch leistungsstärkste Konsole, die es gibt, die Xbox One X, läuft mit 2,3 GHz mit 8 Kernen. Also
tausendmal so schnell.
Auf 8 Kerne verteilt. Fand ich so von einer Größenordnung einfach total spannend, dass das Master System mit 3,58 und das Super Nintendo, was ja eine viel bessere grafisch eine viel bessere Konsole war, mit 3,5 lief. Also sogar ein bisschen langsamer. Rein von der CPU jetzt, klar, das Drumherum. Rein
von der Taktung, genau.
Das Drumherum war natürlich eine 16-Bit-Architektur. Aber ich fand es spannend. Ich finde solche Specs, die man miteinander vergleicht aus verschiedenen Zeiten und wie das so gewesen ist, mit was man damals gespielt hat, wie wenig Leistung, wie wenig Speicher dieses Zeug hatte, im Vergleich zu heute, finde ich spannend.
Wenn einem das zu abstrakt ist, wie die Zahlen irgendwie in Relation zueinander stehen, ein relativ frühes Master System Spiel war Sonic. Und wenn man bedenkt... Sonic
war gar nicht so früh.
Nicht?
Nee. Sonic war sogar relativ spät in der Lebenszeit des Master System. Relativ früh war sowas wie Alex Kidd in Miracle World oder das waren sehr frühe Spiele.
Aber wahrscheinlich nicht so spät wie Super Mario Bros. 3 in der Lebenszeit des NES, vermute ich mal.
Von der Lebenszeit des Systems vielleicht sogar ungefähr gleich. Also relativ zum Ende des Zyklus.
Okay, gut.
Also Sonic ist schon eines der schönsten Spiele auf dem Master System. So wie Super Mario 3 eines der schönsten auf dem NES ist.
Wenn man die im direkten Vergleich sieht, wie sehr Super Mario 3 an den Grenzen des NES kratzt und wie sehr es zusammengebastelt und mit Tricks bewerkstelligt werden musste, und wie flüssig und relativ problemlos Sonic dagegen aussieht, dann hat man schon eine etwas konkretere Vorstellung davon, wie diese Specs zueinander stehen.
Die das Master System war in Brasilien total der Mega-Hit. Man kann, glaube ich, immer noch Master Systeme da kaufen, dann mit eingebauten Spielen, und die sind völlig verrückt. Da haben die sogar Street Fighter 2 Championship Edition auf dem Master System gehabt.
Ah, abgefahren.
Und das soll, also es ist natürlich runtergecrunched und ein paar weniger Moves und man kann nur 8 Figuren spielen, aber das soll recht gut laufen. Also das soll spielbar sein und Spaß machen, wenn man von der Grafik, also die ist okay fürs Master System, ist eine 8-Bit-Konsole. Aber bevor wir jetzt so weit abschweifen, das war meine erste Konsole, das war meine erste Videospielerfahrung überhaupt. Und ja, war schon was Besonderes damals. Also ich wollte eigentlich, weil ich es bei Dennis gesehen habe, ein Atari 2600 haben. Meine Eltern haben, warum auch immer, mir allerdings ein Master System gekauft. Rückblickend natürlich die viel bessere Konsole. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, was ein Atari 2600 hat, aber das Ding ist von Ende der 70er im Original, glaube ich. Ne? Mhm. Die ersten 2600er. Meine Eltern waren nie so technikaffin, aber da haben sie mir einfach das Videospielbrett, was es damals gab, rein von der Leistung her geschenkt. Hat ja auch viel mehr Leistung gehabt als ein NES.
Und es war ja auch gar nicht so verbreitet damals, dass man überhaupt irgendeine Konsole zu Hause hatte.
In
so
Deutschland würde ich auch sagen.
Also so wie heute jeder irgendwie eine PlayStation oder eine Xbox zu Hause rumstehen hat, was ja irgendwie Standard ist. Das war damals einfach nicht so.
Ja, würde ich auch sagen.
Da musste man schon affine oder experimentelle Eltern haben, die einem das kaufen wollten. So ein teures Spielzeug.
Ja, das war schon ein teures Spielzeug. Das war mein erstes Videospielsystem. Philippe, erzähl du doch mal.
92 habe ich einen NES bekommen.
Boah, das kam aus der Pistole geschossen.
Zur Kommunion.
Da warst du wie alt?
Wie alt ist man da? 9. Da gab es ein Spiel erstmal dazu, Excitebike. Das war der Soundtrack meiner Nachmittage. Die Motorengeräusche des Ganzen.
Aber 92, das war ja schon recht spät im Lebenszyklus der Konsole. Warum gab es da dieses Spiel dazu? Wollten deine Eltern dich ärgern? Hast du dir das gewünscht? Oder
lag das dabei?
Oder lag das bei?
Das war Ahnungslosigkeit. Also da hätte man auch ein Bundle kaufen können. Damals war ja dieses Bundle mit Super Mario Bros., Tetris und Nintendo World Cup total beliebt und dann hat man gleich 3 Spiele auf einem Cartridge und so.
Das wäre schon ganz geil gewesen.
Okay, das heißt, deine Eltern haben sich bewusst für Excitebike entschieden.
Oder bewusst irgendwo reingegriffen, wo dann NES drauf stand. Achso, gut, das passt dazu.
Jungs mögen Motorräder.
Also da habe ich jetzt nicht zu viel Auseinandersetzung mit dem Thema erwartet. Und ja gut, dann spielt man erstmal damit. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Dann kamen andere Spiele hinzu. Also Top Gun 2, Super Mario Bros. 3.
Das ist ein schönes Spiel. Oh, ich war so damals so neidisch auf dieses Spiel. Ich habe in der Zeit einen Amiga gehabt, glaube ich. Hatte ich den da schon? Tobi, du hattest ein NES ausgeliehen und hattest da Super Mario 3 bei dir zu Hause. Ich war so neidisch auf dieses Spiel. Ich wollte das so unbedingt haben. Ich war selten neidisch auf Nintendo, aber darauf war ich verdammt neidisch.
Zu Recht.
Und natürlich, wie sollte es anders sein? Lunar Pool. Eine Science-Fiction-Billard-Simulation.
Das klingt cool.
Das klingt unfassbar hervorragend, ja.
Hat so Science-Fiction-Billard muss funktionieren.
Ja.
Waren auf dem Cover irgendwelche halbnackten Frauen?
Nee.
Okay.
Es war wirklich nur ein Tisch mit den passenden Kugeln dazu.
Ich habe neulich ein Cover von Shufflepuck-Café auf dem Amiga gesehen und da war
das ist geil.
Shufflepuck, also Air-Hockey. Hm. Und auf dem Cover waren ein paar Außerirdische und so eine Frau in so einem Lederoutfit mit BH. Also
und ein Schwein, glaube ich.
Ja, eher so ein außerirdisches Schwein irgendwie. Hm. So ein aufrechtgehendes. Also, keine
Super
Ahnung.
Spiel.
Aber was soll die Frau da? Was hat die mit Shufflepuck zu tun?
Für die Quote?
Ja, aber warum hat sie nur ein BH an?
Oder das war der warm. Teaser für Beyond Good and Evil.
Philippe, Entschuldigung.
Danach ging es halt relativ normal weiter mit einem Gameboy irgendwann. Also ein, zwei Jahre musste ich dann noch warten, aber dann gab es halt einen Gameboy mit Tetris, Spider-Man, Nintendo World Cup. Also da kam ich endlich zu meiner Genre-Variation.
Also hast du fürs NES nur 3 Spiele gehabt? 4?
Es kamen immer mehr hinzu, aber dann hat man irgendwie mit Freunden getauscht und dann verliert man so ein bisschen den Überblick.
Hast du dein NES noch?
Das ist verschifft worden zur Familie nach Portugal. Meine Cousine hat das jetzt.
Und es lebt da? Also lebt es da noch? Also funktioniert es und wird auch noch benutzt?
Das habe ich nicht nachgefragt. Muss ich mal recherchieren.
Das recherchier doch mal. Das ist knallhart recherchiert. Mein Master-System geht übrigens nicht mehr.
Ja, und das waren die ersten Hab- und Gut-Videospielerfahrungen, die ich hatte. Keine geliehenen, sondern meine eigenen. Wie ist es bei dir,
Tobi?
Okay, also da falle ich tatsächlich ein bisschen aus der Reihe, denn mein erstes technisches Gerät war keine Konsole, sondern ein Computer, nämlich der Commodore Plus 4. Das war so ein günstiger Computer von Commodore, der so zur Zeit vom C16 und vom C64 verkauft wurde, der aber nie ein besonders großer kommerzieller Erfolg gewesen ist und der auch dem Commodore 64, obwohl er viel älter war, grafisch total unterlegen war.
Und also war die Grafik dann noch schlechter als auf dem
C64? Die war noch schlechter, definitiv. Der sah ganz cool aus, hatte eine sehr markante und charakteristische Form, gar nicht so broadcastenmäßig wie der C16 oder der C64. Und ich glaube, auch technisch war der gar nicht so schlecht. Aber grafisch war da einfach nicht viel rauszuholen, gerade wenn man vorhatte, damit zu zocken. Und ich habe den damals einem Schulfreund abgekauft, der den nicht mehr brauchte. Und das war so das Erste. Was denn?
Entschuldige, dass ich lache, aber das ist die Geschichte deines Lebens.
Richtig. Da komme ich gleich nochmal hin. Zurück. Also der war zum Zeitpunkt, als ich ihn bekommen habe, auch schon 5, 6 Jahre alt. Und den habe ich gehabt mit einer Datasette und einem 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk.
Oh, du hattest beides?
Ich hatte beides, ja. So ein riesiges Teil. Und
damals waren die Disketten noch richtig floppy.
Das waren richtige Floppy-Disks.
5,25 Zoll.
Schwabbelige, weiche 5,25 Zoll Floppy-Disks. Also keine 3,5, für die das vielleicht noch nie gesehen oder in der Hand gehabt haben.
Die müssen das jetzt halt googeln.
Nicht diese kleinen harten Disketten, die man vielleicht sogar hier und da heute nochmal zumindest irgendwo sehen kann.
Naja, ich glaube, die Zeiten sind auch mittlerweile vorbei. Welcher Computer hat heutzutage noch die selbst CD-Laufwerke sind doch nicht mehr
in den Computern drin. Noch so ich meine, die man noch so miterlebt haben könnte, selbst wenn man jetzt noch nicht so
ja,
alt
okay,
ist,
ja, wie ja,
man
okay.
schon mal gesehen hat.
Also, als Speicher-Icon.
Die Jungen.
Richtig,
die Jungen.
Richtig, sehr gut.
Speicher-Icon.
Das ja, Speicher-Icon setzt von seiner Form her auf dem Umriss der 3,5 Zoll Diskette auf. Und die kennt jeder. Genau, also das war meine erste Begegnung mit mit einem Computer und da habe ich natürlich auch nichts anderes mitgemacht als gespielt.
Wie viele Farben hatte denn die Grafik da?
Ich meine so 15 oder 16.
Wirklich so wenig?
Also wirklich erschreckend wenig. Das sah wirklich richtig schlimm aus. Fies war, ich hatte so eine Handvoll Kassetten, also für die Datasette, wo Spiele drauf waren. Und das Fiese war, dass die Aufmachung, also die Gestaltung und das Design von diesen Spielen auf dem Cover immer total aufwendig war. Und da war dann irgendwie Ninja drauf und ich habe mich schon gefreut. Geil, endlich mal ein cooles Ninja-Game irgendwie. Und dann hat man das irgendwie geladen und eine halbe Stunde in der Datasette am Laufen gehabt. Und dann war es am Ende wirklich fieseste, primitive Blockgrafik. Ja, es war kein geiles Gerät.
Darum hattest du es.
Darum hatte ich es. Und darum hatte ich danach auch erst meinen ersten Gameboy. Und den ersten Gameboy hatte ich natürlich auch da nicht neu, sondern den habe ich meinem Cousin abgekauft.
Die Geschichte deines Lebens.
Und da war der Gameboy auch schon, weiß ich nicht, 2-3 Jahre alt, aber immer noch extrem populär und gegenwärtig. Und das war dann auch das Gerät, mit dem ich zu der Zeit, glaube ich, am meisten gezockt habe. Ein bisschen später habe ich dann noch einen C64 gehabt. Den habe ich auch wieder gebraucht, von einem Kumpel erstanden. Und das war natürlich dann nochmal eine ganz andere Dimension gegenüber dem Plus 4. Also der hatte natürlich grafisch da deutlich mehr zu bieten. Und ja, das hat schon Bock gemacht.
Das wäre ein schönes Schlusswort, aber wir machen noch nicht Schluss.
Richtig.
Nächste Frage.
Vorher möchte ich gern wissen, wie es denn so bei uns mit Alter Egos oder Nicknames aussieht. Haben wir welche? Wenn ja, wie lauten sie? Wo kommen sie her? Was haben die für eine Bedeutung? Wie sieht's aus? Philippe?
Tatsächlich habe ich gar keinen Gamer-Nickname. Also was? Meistens heiße ich in den Spielen AAA oder so, wenn man am Ende nochmal stellt.
Ja, mit den vielen Punkten.
Ja, genau. Und Online-Multiplayer, wann habe ich denn das mal gemacht? LAN-Party kam bei mir auch nicht vor. Es hat sich nie ergeben, dass ich irgendwie ein Gamer-Nickname mir zusammengestellt habe. Deswegen ist meine Geschichte da an der Stelle eher unspektakulär. Ich gebe also weiter.
Also ich heiße seit der 5. oder 6. Klasse, ich bin nicht ganz sicher, nenne ich mich Marvel. Seit
wie die Comics.
Genau, wie die Comics. Also tatsächlich in der damaligen Zeit, das war ja nun, wann war das? 91, sowas in dem Dreh. Also Anfang der 90er war von den Marvel-Filmen, so wie sie heute laufen, da konnten wir ja nur von träumen. Und ich habe mir in der Zeit, irgendwann als ich mal nach Hause gegangen bin von der Schule am Kiosk, habe ich mir ein Taschenbuch, ein Marvel-Comic gekauft, Captain America. Das war mein erstes richtiges Comic, was halt nicht Mickey Mouse oder lustiges Taschenbuch irgendwie oder ein Lucky Luke oder ein Asterix oder so war. Ich will gar nichts gegen die Comics sagen, aber so was so ein bisschen mehr für Erwachsene, also in oder für größere Jungs auf jeden Fall war. Und das fand ich ziemlich cool. Und mein zweites war dann Spider-Man und da bin ich voll drauf abgegangen. Das fand ich voll geil. Und irgendwie ist dann in derselben Zeit habe ich einen Amiga gekriegt und dann hatte man einen Highscore oder und dann nannte man sich plötzlich, also dann wollte man ja nicht seinen uncoolen Namen da eingeben, Markus, mein Gott, ja, warum, Mar ist irgendwie hängen geblieben, aber da kam Well dahinter, ich fand das Wort irgendwie cool, ich hatte damals keine Ahnung, was es bedeutet, ich fand das Wort einfach cool, ich mochte die Comics von denen und seitdem heiße ich Marvel. Da der Name gerade heutzutage unfassbar beliebt ist, muss ich da eigentlich immer irgendwas hinten dran klatschen, weil der schon vergeben ist. Oder fast immer. Manchmal nehme ich die 78 oder 1978 oder wenn es geht, eckige Klammern, die also mit den Spitzen auf das Wort zeigen. So, das sind so die. Und alles groß geschrieben. Marvel komplett groß geschrieben. Das sind so die Variationen, die ich schon habe. Aber im Endeffekt ist es Marvel seit ganz schön langer Zeit. 25 Jahre oder so. Nee, länger? Länger, ne? Gott,
oh Gott. So, der letzte im Bunde.
A-U-R-I-C. Auric. Das ist mein Nickname schon seit vielen, vielen Jahren. Also wirklich seit Ewigkeiten. Ich glaube, den habe ich mir mal so zu Gameboy-Zeiten verpasst. Und Auric ist der Vorname von dem Antagonisten aus dem James-Bond-Film Goldfinger, also Auric Goldfinger. Und es gibt in dem Film eine Szene, in der sie Golf spielen. Und ich habe damals auf dem Gameboy super gerne das Spiel Golf gespielt. Und da habe ich mich, glaube ich, meine ich, zum ersten Mal Oryk genannt und irgendwie ja, habe ich den über die vielen Jahre so mitgeschleppt und ja, ist bis heute so geblieben.
Ach, das wusste ich noch nicht.
Das
da kennen wir uns so lange und wir müssen erst podcasten, damit ich weiß, warum.
Ja, wir haben jetzt so ein paar Dinge besprochen, die alle so mehr oder weniger mit dem Thema Gaming zu tun haben. Wir wollen auch gerne in, so grob im Retro-Bereich natürlich bleiben. Aber vielleicht zwischendurch mal eine andere Geschichte. Podcasts. Wir machen hier einen Podcast. Podcast, das ist gut, aber es gibt noch andere Podcasts. Hört ihr auch andere Podcasts? Und wenn ja, welche?
Ja, also ich höre andere Podcasts. Ich höre dank dir Stay Forever. Du hast mich ja mal dazu genötigt, unbedingt mal Podcasts zu hören. Und ich habe mich da lange, lange vor gewehrt. Und den höre ich mittlerweile auch ganz gerne. Den mag ich schon. Das ist ein guter Podcast. Ich habe noch die Spieleveteranen entdeckt. Das sind auch ehemalige Mitarbeiter von Computerspielezeitschriften, ähnlich wie die Jungs von Stay Forever. Das sind auch ehemalige Redakteure. Und dann habe ich für mich noch entdeckt, den ich aber nur ab und zu mal hören kann, Game Not Over. Ist auch ein cooler Podcast. Das macht einer alleine, der sehr viele Infos gibt. Sehr informativer Podcast. Hat allerdings eine, ja, ich sag mal, manchmal anstrengende Art zu sprechen. Also gar nicht mal wegen der Dialektik, die er hat, sondern er spricht sehr schnell und man muss sich an seinen Humor gewöhnen, sagen wir mal so. Genau, das sind so die Podcasts, die ich höre. Was ist bei euch, Philippe?
Ich falle da so ein bisschen aus dem Rahmen, glaube ich. Die Podcasts, die ich am häufigsten höre, sind eher der Stimmenfang vom Spiegel. Also so ein bisschen polit in der Gegend unterwegs. Innerhalb von 20 Minuten hat man da schnell ein Thema relativ gut abgedeckt. Also mal so ein bisschen reingeschnuppert, so leicht unter der Oberfläche angekratzt, aber jetzt nicht so, dass man ausgiebigst in dem Thema stecken bleibt. Also für zwischendurch ist das total gut. Dann gibt es noch Jan Böhmermann und Olli Schulz, die zusammen Fest und Flauschig machen. Und das geht eigentlich ganz gut. Da hört man den eigentlich nur beim dünnes Reden zu. Geht über eine Stunde ganz oft und da gibt es aber auch irgendwie so Themen der Gegenwart, aber eben auch so, was sie aus dem Job kennen und Kunst und Kultur, aber ordentlich durchgemengt und durchgemischt mit dünnem. Dann irgendwie so Interesse halber, weil Lesen irgendwie nicht so ganz mein Ding ist, höre ich. Das eine ist der Psychcast. So von der Arbeit her finde ich das ganz spannend, da sich so ein bisschen in das Thema hinein zu wursteln, ohne dass man jetzt extra sich einen Wälzer anschaffen muss oder WDR Fellow ist ganz interessant. Das ist so eher die Gegend, in der ich unterwegs bin. Wenn es um Videospiele geht, dann lande ich eher mal bei YouTube, aber jetzt geht es ja um Podcasts.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich sollte vielleicht noch dazu hinzufügen, dass Stay Forever und gut, bei den Spieleveteranen ist es im Namen, aber das sind Retro-Gaming-Podcasts. Also auch Stay Forever ist ein Retro-Gaming-Podcast. Das hatte ich eben gerade. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Und ja, ansonsten bin ich auch eher auf YouTube und gucke mir da diverse Retro-Kanäle an. Ich habe mit GameStack angefangen. Die finde ich super. Jetzt nur noch eine, leider. Tobi.
Ja.
Podcasts. Deine Podcasts.
Ich habe das Thema Podcast auch noch gar nicht so lange auf dem Schirm. 2 Jahre vielleicht, 3. Ist vorher irgendwie an mir vorbeigegangen und ich höre auch gar nicht so wahnsinnig viele. Das beschränkt sich in erster Linie auch auf irgendwie Gaming-Podcasts oder Podcasts mit einem Retro-Bezug. Du hast es gerade schon gesagt, Stay Forever von Christian Schmidt und Gunnar Lott höre ich total gerne und auch relativ viel.
Da gibt es noch einen.
Genau, es gibt von dem Christian Schmidt, der macht mit dessen Bruder.
Nee, ich meine noch einen Podcaster. Ach so, bei denen.
Ah, okay. Ja, der heißt der Fabian?
Ja, Fabian, irgendwie Fabian, wenn die Superstay Forever machen.
Stimmt, Fabian, ja, richtig. Genau, sie sind sogar
Entschuldigung, Fabian, wir wissen gerade deinen Nachnamen nicht.
Sorry, Grüße gehen raus trotzdem. Genau, den höre ich total gerne. Also da sprechen, du hast es gerade schon gesagt, Gunnar Lott und Christian Schmidt, beide ihres Zeichens ehemalige GameStar-Chefredakteure über alte Spiele, und das ist sehr unterhaltsam und sehr informativ. Und der Christian Schmidt macht nebenher noch mit seinem Bruder einen weiteren Podcast, der heißt Young in the 80s. Der ist auch ziemlich cool. Da sprechen sie über ihre Kindheit bzw. das Aufwachsen in den 80er Jahren. Und wenn man selber Kind der 80er ist, entdeckt man sich da in vielen Dingen wieder. Und das ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Ansonsten, ja, die Spiele-Veteranen auf ein Bier, Rückspultaste, das sind so noch andere Retro-Podcasts, die ich hin und wieder höre. Und ansonsten, wenn es mal nicht Retro-Gaming sein soll, durchaus auch mal eine Stunde History. Das ist ein Podcast vom Deutschlandfunk, in dem sie immer so in einer Stunde ein Geschichtsthema behandeln. Sowas wie, keine Ahnung, die Schlacht von Waterloo oder die Kuba-Krise oder der Mauerfall.
Cool, ziehe ich mir direkt in die Liste.
Das ist cool, ja, das finde ich auch gut.
Ja, das war's, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Okay, dann nächste Frage. Was haben wir zuletzt gespielt? Wie sieht's aus?
Bei mir, also ich spiele aktuell 3 Spiele, so hauptsächlich. Zuletzt habe ich tatsächlich Revenge of Shinobi gespielt.
Auf?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, auf meinem Raspberry Pi, auf dem Emulator.
Das ist doch okay.
Das ist okay, aber ich habe ja auch das Original da und ich habe ein originales Mega Drive da und ich hätte auch ein Analog Mega SG da. Also ich könnte es auch auf Original-Hardware spielen, aber ich war hier im Wohnzimmer und hier steht halt kein großes Konsolenkonvolut. Hier steht halt der Raspberry Pi. Naja, habe ich hier gespielt. Das war das letzte Retro-Game. Das habe ich gestern tatsächlich weitergespielt. Ansonsten habe ich Far Cry 5 auf der Xbox One X gespielt. Cooles Open-World-Spiel. Habe ich jetzt weitergespielt. Wirklich, also vielleicht eine der unterhaltsamsten Open-Worlds, die ich seit langem gespielt habe. Irgendwie spielt im Mittleren Westen in Montana und in der Jetztzeit und mit Sekten und komischen Leuten und ja, klar, ist ein Shooter, aber die Open World ist geil. Also ich mag irgendwie die Atmosphäre, das hat sowas also was Irdisches, Jetztiges, ohne dass so wie die anderen Far Crys irgendwo im Himalaya oder keine Ahnung, wo die auf irgendeiner Karibikinsel oder wo die alle so gespielt haben. Das ist so jetzt so. Ich meine, klar, wir leben jetzt auch nicht im Mittleren Westen in Montana, aber da kann man sich eher noch was drunter vorstellen, weil man es aus Filmen kennt, als unterm Himalaya.
Westeuropäisch geprägte Kultur, also irgendwie von den Engländern damals rübergebracht, ja, genau, und deswegen für uns nachvollziehbar.
Auf jeden Fall finde ich was einen Blick wert. Ein cooles Spiel, gefällt mir sehr. Und davor bin ich auch noch nicht ganz durch Bloodstained Ritual of the Night gespielt. So ein ich weiß seinen Namen gerade nicht, der Typ, der Castlevania Symphony of the Night gemacht hat und alle Castlevanias, die danach kamen. Der hat ein eigenes Ding gemacht, nachdem Konami ihn kein neues Castlevania hat machen lassen. Und das ist jetzt Mitte des Jahres, also jetzt vor 2-3 Monaten erschienen, Bloodstained Ritual of the Night. Cooles Spiel, spielt sich wie ein Castlevania von damals mit schöner Grafik. Tolles Spiel, kann ich auch sehr empfehlen. Geile Games, also ja, das sind so die letzten 3 Spiele, die ich gespielt habe.
Online auch?
Wenig, also ich habe früher tatsächlich auf der 360 habe ich gerne Halo 4 online gespielt. Da war ich irgendwann auch gut genug, dass ich da mithalten konnte. Und ein einziges Mal habe ich es auf dem ersten Platz geschafft. Das war schon richtig cool. Da am Ende auf den Abschüssen ganz oben zu sein, in meinem fortgeschrittenen Alter, das mal hinzubekommen. Aber ansonsten ganz selten spiele ich mal sowas wie, das letzte, was ich online gespielt habe, war Titanfall 2. Das war ein cooler Shooter, ein cooler 3D-Shooter. mit einer sehr coolen Singleplayer-Kampagne, die hat sehr viel Spaß gemacht. Genau, und das habe ich jetzt zuletzt noch ein bisschen online gespielt, aber ansonsten spiele ich lieber entweder alleine oder halt Couch-Koop, wie man so schön sagt, wenn wir uns irgendwie einen
Brawler-Abend machen.
Genau, wenn wir uns einen Brawler oder überhaupt einen Retro-Gaming-Abend machen. Und dann
Broiler.
Wenn wir uns einen Broiler braten.
Wenn wir uns einen Broiler braten.
Micro Machines,
war ja genau, das wollte, genau das habe
ja,
ich gerade.
Ja, das war super.
Das habe ich gerade gesucht. Das haben wir zuletzt zu dritt gespielt. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Steile Lernkurve, geiles Spiel. Also ich spiele lieber so, wenn man beieinander ist, miteinander. Das macht mir mehr Spaß als online. Ja, genau. Das sind so meine Spiele aktuell.
Okay.
Was gab's bei dir?
Ich habe zuletzt gespielt Stronghold. Das ist ein PC-Echtzeit-Strategiespiel, das ich über Good Old Games spiele. Kennt es jemand?
Irgendein Strategiespiel ist das, das weiß ich.
Ja. Sagt mir nix.
Also Stronghold ist ein Echtzeit-Strategiespiel von Firefly Studios aus dem Jahr 2001, glaube ich.
Ja, ich glaube auch 2001.
Und man spielt einen von vier Herzögen in einem Land, das so dem mittelalterlichen Deutschland angelehnt ist.
Ist 2001 schon Retro? Da machen wir mal eine Folge drüber.
Das besprechen wir an anderer Stelle. Und man muss im Laufe des Spiels die anderen Herzogtümer erobern und seine Burgen und Festungen ausbauen. Dann muss man Rohstoffe ranschaffen und sein Volk bei Laune halten. Und ja, das Ganze hat einen relativ stark ausgeprägten Fokus auf Wirtschaft und ja, Kampf gleichermaßen. Man kann aber auch reine Wirtschafts- oder Kampfkampagnen spielen. Und ich finde, das Spiel ist trotz seines Alters relativ gut gealtert, macht mir immer noch Spaß. Und ich kram das immer mal wieder alle paar Jahre raus und ja, spiele das dann auch eine ganze Weile. Es hat eine ganz nette Grafik und eine schöne deutsche Sprachausgabe, sehr atmosphärischen Sound, atmosphärische Musik und
so ein bisschen wie Age of Empires?
Ja, noch ein bisschen mehr Wirtschaft, also sowas dazwischen irgendwie. Ein
bisschen Civilization mit drin?
Ja, es ist ja nicht rundenbasiert. Also eher noch eine Mischung aus Ages of Empire und Siedler vielleicht. Naja, genau. Das war zumindest das, was ich zuletzt gespielt habe. Und das zweite ist, auf meinem Game Boy Advance habe ich Super Mario, jetzt muss ich kurz überlegen, da heißen die ja alle so ein bisschen anders. Super Mario
Advance 4?
Advance heißt es, glaube ich, einfach nur.
Die heißen alle Advance und dann ist da in Super Mario Advance 4 ist irgendwie Super Mario Land 3 drin.
Genau, also es ist der Klon von Super Mario Bros. 2 vom NES. Also dieses ungeliebte Teil 2 vom NES, das eigentlich kein Mario sein sollte. Also das, wo man das Gemüse aus dem Boden zieht.
Ja. Also das, was eigentlich vom Dragon Ball Zeichner in Japan ursprünglich designt wurde.
Ist es so?
Mhm.
Okay. Ich mag es total gerne. Viele finden das ja irgendwie kacke. Ich spiele es total gerne. Ich mag das, dass es eben ein bisschen anders ist, weil ja alle anderen Mario-Teile dann doch so relativ ähnlich sind. Und hier gibt es ja wirklich so ein paar Elemente, die da rausstechen.
Ich finde es von allen Mario-Teilen auch am schlechtesten.
Ja, ich finde es echt cool. Und gerade der Port auf den Game Boy Advance macht dann eben vieles auch nochmal ein bisschen schicker als auf dem NES. Also Grafik, Animation, Sound und so weiter. Man kann abspeichern, das ist auch cool. Und ja, ich glaube, das ist das, was ich zuletzt gespielt habe. Fehlt noch?
Philippe.
Bei mir war es am meisten Driver San Francisco, für die PlayStation 3 irgendwann 2011 erschienen. So ein bisschen Open-World-Fahrerei, also quasi GTA, ohne aus dem Wagen zu steigen. Das hatte Driver mal, also die von Reflections haben es da mal versucht. In Driver 2 oder 3, da konnte man durch die Gegend laufen, ist nicht so gut geglückt. Also haben sie sich irgendeine krude Spielmechanik ausgedacht, bei der man nicht aussteigen muss. Man hat nämlich in einem Unfallkoma außerkörperliche Erfahrungen und kann dann von Fahrer zu Fahrer shiften quasi. Ganz offen in der Welt und fährt nur mit Autos.
Ernsthaft?
Ja.
Aber warum kannst du denn dann nicht in einen normalen Fußgänger reinshiften? Shiften.
Wie soll das denn gehen? Hast du schon mal gesehen?
Ja, aber das ist doch, also warum denn jetzt, also Oder warum?
Weil es im Koma ist. Weil das ein Auto nah ist, der das Ganze, also der fährt eigentlich einen alten Dodge Challenger oder so.
Okay, dann ist ja logisch. Das wusste ich jetzt ja natürlich nicht.
Kam durch einen Autounfall ins Koma und irgendwie, ja, alles hat mit Autos zu tun. Und das Spiel heißt Driver. Ich glaube, das erklärt alles. Und da gibt es eine Million klitzekleine Challenges und irgendwie sowas wie, Anführungszeichen in der Luft, Story, so um den Dreh. Und das ist eigentlich ganz nett aufgezogen mit der Synchronstimme von David Duchovny.
Okay, cool. Und David Duchovny und Keanu Reeves. Dann.
Ja, stimmt, genau. Mhm. Klingt aber irgendwie wie Fox Mulder, der Typ, der immer die Ansagen macht.
Okay, witzig.
Was zuletzt geschah in Driver San Francisco. Und dann wird das wirklich so 70er Pipe-Serienmäßig erzählt und in wilden Schnitten irgendwie dargestellt. Das ist eigentlich ganz, ganz spaßig. Und die Fahrphysik ist ganz nett. Die trifft es irgendwie einigermaßen, ist aber arkadisch genug, um dann nicht zu frustrieren. Und ist eigentlich ganz nett gestaltet. Mhm. Also man kann sehr viel in San Francisco erfahren.
Aber spielst du da die Quests oder fährst du da tatsächlich nur rum?
Alles Mögliche. Also wenn man irgendwie dann doch nicht den 200-Meter-Sprung schafft, beim 18. Anlauf nicht, dann cruist man halt ein bisschen über die Golden Gate Bridge, okay, und freut sich über den Anblick und dann denkt man sich, na, wo ging denn jetzt die Story weiter? Und dann steigt man da wieder ein. Also da kann man zig verschiedene Sachen machen.
Ich habe eine Zeit lang gerne zumindest San Andreas gespielt und was auch irgendwie mein liebstes GTA ist. Und da haben natürlich auch die Quests oder die Story irgendwie Bock gemacht, aber es gab natürlich auch Tage, wo es einfach Bock gemacht hat, einfach nur durch die City zu heizen und irgendwie, keine Ahnung, Rampen zu entdecken oder dadurch die Ballerei zu düsen oder möglichst halsbrecherische Stunts zu machen oder Leute umzufahren.
Oder sich voll zu fressen, bis man richtig dick ist und dann mit dem Fahrrad alles wieder abtrainiert hat.
Das war cool, ja. Also das ist ja das Schöne an diesen Open-World-Spielen, finde ich, dass man die irgendwie auf zweierlei Arten spielen kann. Also einfach wirklich nur Unterhaltung, rumfahren, gucken, so, aber auch irgendwie ernsthaft mit Story und Quests.
Ja, das stimmt. Ich habe letztes Jahr Weihnachten, um Weihnachten rum habe ich viel Forza Horizon 4? 4? 4? 4?
Hm.
Ist das 4?
Ich glaube.
Das aktuelle.
Ja, das war gespielt. Krass.
Und da hat es einfach auch nur Spaß gemacht, durch die englische Landschaft da zu fahren und
Wetter gucken. Und so, ne?
Genau, Wetter und dann am tollsten war es natürlich, wenn du in der Weihnachtszeit gerade auch Winter hattest. Also das war unfassbar schön. Das hat so Spaß gemacht. Nur rumfahren, nicht irgendwelche Aufgaben erledigen, rumfahren.
Mehr braucht es in unserem Alter gar nicht.
Ja, nee.
Ach ja.
Ach, schön. Man wird tatterig.
Alte Dinge sind heute doch besser, vielleicht, oder?
Was? Was? Das habe ich gerade nicht gehört. Das schneiden wir raus. Rausschneiden,
okay,
rausschneiden.
Weg damit. Okay. Driver also.
Jo. Und ansonsten, wenn mal wieder irgendwie so zwischendurch 5 Minuten frei sind und man an der Bushaltestelle sitzt oder so, dann ist es auch mal für Android Altus Odyssey, ein Sandboard-Spiel, bei dem man Endless Runner-mäßig einfach immer weiter durch die Landschaft heizt und auch da kleine Aufgaben lösen muss. Also sammle so und so viele Münzen in einem Run oder mach so und so viele Rückwärtssaltos und es ist so eine One-Touch-Steuerung, bei der man entweder den Finger draufhält oder ihn wieder runternimmt. Und es ist schon ganz spannend, wie viel Variation und Abwechslung man mit dieser super minimalistischen Steuerung hinbekommen hat. Und die Grafik ist auch total reduziert, so extrem scherenschnittartig, ganz flach und also die einzelnen Ebenen sind ganz flach anmutend, aber ansonsten hat man total die Tiefe in dem Blick. Also da hat man richtig viel Atmosphärendunst und ganz viel schneller vorbei rauschende Vordergrundgeschichten. Da schaut man sich schon so ein bisschen um, was da alles im mobilen Sektor passiert. Also das ist nicht mehr alles nur noch Candy Crush oder so.
Ja, ist schon krass, was da so im mobilen Bereich mittlerweile so geht. Ich habe letztens sogar einen Streets of Rage-Port fürs iPhone im App Store entdeckt.
Nicht zu empfehlen, der Android-Port von Revenge of Shinobi.
Der Streets of Rage 2-Port übrigens auch nicht.
Und,
Moment. Also die Ports sind okay. Die Steuerung auf dem Handy sind einfach nur mies.
Ja, das, also genau das.
Also wenn
die sehen super aus, keine Frage.
Wenn man
darauf wollte ich hinaus. Die Haptik fehlt
komplett. Wenn man
komplett.
Ein Bluetooth-Pad an das habe ich schon mal ausprobiert, wenn man ein Bluetooth-Pad mit dem Handy koppelt, dann funktionieren die Dinger super. Dann kann man die toll spielen. Das stimmt.
Was aber bei Revenge of Shinobi nicht geht. Ich habe mein Bluetooth-Pad dran gekoppelt und das konnte nicht die Steuerung übernehmen. Man konnte nur on-screen. Das macht den Port halt schlecht.
Okay, das Ding von Sega selber?
Ja.
Das ist okay. Also ich hab's mit Streets of Rage mal probiert. Letztes Jahr, bevor wir nach Amerika geflogen sind, habe ich es probiert. Ich dachte, ich nehme ein Bluetooth-Pad mit fürs Flugzeug. Hab mir dann aber doch ein 2DS gekauft. Und da hat es super funktioniert.
Dann muss ich das nochmal ausprobieren. Also mit den Mega Man-Teilen hat es nicht funktioniert.
Vielleicht brauchst du so ein 8-Bit-Do-Ding. Damit hat es funktioniert. Also wirklich überhaupt kein Problem.
Okay. Nächste Frage. Ich mach's kurz. Team Sega oder Team Nintendo?
Also meine erste Konsole war ein Master System. Ich wollte nie einen Gameboy haben. Ich wollte immer warten, bis Sega so ein Ding rausbringt. Und dann kam irgendwas Game Gear und ich wollte es unbedingt haben. Das war farbig und man konnte Fernsehen drauf gucken. Ich wollte immer einen Mega Drive haben, habe aber von meinen Eltern einen Amiga bekommen. Also meine Eltern haben meine Gaming-Historie damals sehr, sehr geprägt, weil sie mir ja auch ein Master System gekauft haben anstelle eines Atari 2600, den ich eigentlich haben wollte. Ich bin also eindeutig Team Sega. Oder doch nicht? Doch, bin ich.
Wenn du dich entscheiden müsstest.
Wenn ich mich entscheide, doch, ich bin ganz klar Team Sega. Ich mag mittlerweile Nintendo auch sehr gerne. Früher war das ja so, als man noch kleiner war. Der normale Nintendo ist doof, bla.
Da war man so richtig schön Partisane.
Ja, heutzutage kann ich Nintendo, also ich wertschätze Nintendo sehr für das, was sie für die Spieleindustrie, für die Gamer getan haben. Ich mag Nintendo auch gerne. Ich habe auch ich habe zwar kein echtes Super Nintendo, aber ich habe mir für teures Geld damals ein Analog Super NT gekauft. Das ist eine FPGA-Klonkonsole für 290 $, kostet das Ding im Original. Das von mir schon erwähnte Mega SG ist auch von Analog und dann das Mega Drive Pendant dazu. Ich habe also beide High-End-Klon-Konsolen und habe auch diverse Super Nintendo-Spiele im Original und mag die halt auch. Wenn ich mich aber entscheiden müsste und meiner Historie geschuldet, ganz klar Sega. Ich mag Sega und vielleicht auch ein bisschen, weil Sega nach dem Dreamcast aus dem Konsolengeschäft verschwunden ist. Das ist so wie Led Zeppelin oder Queen.
Das musst du erklären.
Wenn es diese Bands heute noch geben würde, so wie die Stones zum Beispiel, die aktuellen Sachen der Stones, das ist so, ja, okay.
Das könnte abflauen, es könnte Ausverkauf sein, es könnte anbiedern sein.
Genau, so wie die Wii U. Damals, keiner mochte die Wii U und gut, mit der Switch haben sie es wieder geschafft, aber Led Zeppelin und Queen sind halt die cooleren Bands, weil die einfach, die gibt's nicht mehr. Oder die Beatles oder so. Also
die können es nicht mehr versauen.
Genau, die können es nicht mehr schlechter machen.
Also, bleiben in guter Erinnerung.
Genau. Ja. Gut, Sega hat es softwaremäßig sicherlich das eine oder andere Mal versaut und die haben auch diverse Fehlentscheidungen getroffen, aber trotz alledem, ich bin Sega-Kind und mein Herz schlägt blau und nicht rot.
Genau gegenüber stehe ich dem Ganzen. Mit der ersten Konsole als NES und dann Game Boy hinterher und ein N64 hat auch den Weg bei uns in den Haushalt geschafft. Dann gab es ein GameCube und eine Wii. Also lauter Nintendo-Hardware, die es in meine Finger geschafft hat. Und die IPs, die fand ich eigentlich auch relativ reizvoll im Vergleich zu den Sega-IPs. Wenn es um die Entscheidung ging, Mario oder Sonic, fühlte mich überfordert von dieser Geschwindigkeit von Sonic. So, was soll ich jetzt hier tun? Wie muss ich jetzt das hier steuern? Worauf muss ich achten? Und bei Mario war das so super eindeutig, weil es genug Zeit gab, das Ganze zu betrachten. Und so war dann irgendwie die Wahl auf den dicken Klempner mit Schnurrbart gefallen und nicht auf den coolen, rasenden Igel.
Ja, vom Coolness-Faktor hatte Sonic schon die Nase vorn. Aber gut, stimmt. Er war auch ein Kind der frühen 90er. Da war Attitude schon angesagt. Und Mario war halt Anfang der 80er, 82, 83.
Jumpman in Donkey Kong war 81, 82.
Ja, genau. Ne?
Irgendwie so um den Dreh. Und andere IPs wie F-Zero X, die waren dann richtig, also F-Zero an sich und dann F-Zero X, was ich gespielt habe, war eindrucksvoll, weil der Soundtrack einfach gepeitscht hat und die Spielgeschwindigkeit total angenehm hoch war, aber so, dass man es noch steuern konnte. Und Zelda war einfach auch echt gut gemacht immer. Da gab es kaum bis keine Ausfälle, was Zelda-Spiele anbelangte.
Ja, bei Zelda, da möchte ich aber Phantasy Star einstreuen. Phantasy Star erst auf dem Master System Teil 1 und ab Teil 2 bis 4 auf dem Mega Drive. Gerade Phantasy Star 1 soll Zelda einiges voraus haben.
Hat mich dann nicht mehr erreicht, weil ich schon gefangen war im System.
Genau. Ne? Ich habe auch beide, ich habe weder das NES noch das, also das NES Zelda noch das Master System Phantasy Star gespielt. Also ich kann nur von, was ich mir angelesen habe, was ich an Screens und Videos davon gesehen habe. Ich habe es ja an den Specs vorhin schon mal gesagt, das Master System war technisch dem NES überlegen und konnte mehr Farben darstellen und in den Dungeons war es sogar ein bisschen 3D, also so mit Scrolling in den Raum rein. Das war für damalige Verhältnisse, als ich das erstmal gesehen habe, in einem Video, habe ich gedacht, das kann doch nicht vom Master System sein. Das konnte das. Also es sieht für heutige Verhältnisse halt völlig primitiv aus, aber ich habe das dem Master System nicht zugetraut. Also RPGs, JRPGs konnte das Master System, konnte Sega auch. Golden Axe Warrior, glaube ich. Nicht Golden Axe, sondern Golden Axe Warrior war ein 1A Zelda-Klon. Soll auch ein sehr gutes Spiel sein, mit einer größeren Oberweltenkarte und so. Also, alles, ich will dich jetzt nicht bekehren.
Nee, also alles, was so an einem vorbeizieht, weil man eben dann die Maschine bei sich zu Hause stehen hat, die das nicht frisst, sondern eben Zelda. Wofür entscheidest du dich? Du bist das Zünglein an der Waage.
Also ich bin da ganz entspannt, streng genommen und aus meiner eigenen Historie heraus bin ich natürlich irgendwie im Team Nintendo. Ich hatte ja auch einen Gameboy.
Hattest du nicht auch die Nintendo Club Zeitschrift?
Na klar, ich war ja auch Mitglied im Club Nintendo.
Ach, ihr seid alles so Nintendo, ihr seid so die rote Gefahr.
Naja, also zumindest hatte ich einen Gameboy und um mich herum in meinem Umfeld, meine Freunde, die hatten in der Regel auch alle irgendwie Nintendo-Gerätschaften und von daher war es das, was mich da so ein bisschen sozialisiert hat. Und ich fand auch Sega cool. Klar, ich fand Sonic geil, das war schnell und das war bunt und das hatte ordentlich Parallax.
Wohlgemerkt, in der japanischen Variante von Sonic 1 gibt es noch viel mehr Parallax.
Okay, naja, das ging auf jeden Fall schon ganz gut zur Sache. Aber was mich damals bei Nintendo, glaube ich, noch ein bisschen mehr gepackt hat, war einfach die Tatsache, dass die es geschafft haben, so eine kleine Welt zu erschaffen. Die haben so ein Markenerlebnis kreiert mit ihrem ganzen Merchandise und den wiederkehrenden Charakteren in verschiedenen Spielen. Und es gab Nintendo im Fernsehen, da gab es diese Super Mario Brothers Serie.
Oh ja,
es gab,
ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
Es gab,
habe ich damals auch geguckt, aber rückblickend ganz schlimm.
Es gab Captain N.
Das war ganz geil.
Zeichentrickserie, wo auch vereinzelt Charaktere aus diesem Kid Universum Icarus, vorkamen.
Simon Belmont, der Kevin hatte den Zappa. Hieß der Zappa? Nee, der hieß bei Sega Zappa, ne? Wie hießen der Phaser? Wie hießen die?
Lightgun.
Die Lightgun?
Die Lightgun. Lightgun hieß sie, glaube ich. Ja, naja, das war auf jeden Fall ganz cool. Und zumindest haben die es irgendwie geschafft, so ein in sich geschlossenes Universum zu erschaffen, was mir total gut gefallen hat. Und ich hatte ja nun auch meinen Gameboy und ich war im Club Nintendo und habe da meine Spielezeitschriften bekommen. Und an einen aus heutiger Sicht völlig absurdes Ding erinnere ich mich. Und zwar, wenn man irgendwo nicht weiterkam an irgendeiner Stelle eines Spiels, konntest du bei der Spieler-Hotline anrufen und dann konntest du da mit irgendwelchen Typen am Telefon quatschen, die dir über die entsprechende Stelle im Spiel weitergeholfen haben. Also wirklich unvorstellbar aus heutiger Sicht. Aber es gab ja auch damals nichts. Es gab kein Internet und keine Komplettlösungen, geschweige denn irgendwelche Longplay-YouTube-Videos oder Walkthroughs oder ähnliches.
Okay, also jetzt
die Spieleberatung.
Jetzt sage ich es mal. Früher war doch nicht alles besser. Also Tobi hat es heute Frevel. Einmal gesagt und jetzt sag ich es einmal. Also bei einer Spiele-Hotline anrufen, weil man in einem Spiel nicht weiterkommt. Heide Witzke, Herr Kapitän.
Ja, verrückt, was es damals alles gab. Weiter geht's. Vorletzte Frage. Wer gerne alte Videospiele spielt, der ist vielleicht auch jemand, der sich alte Videospiele in den Schrank stellt. Wie sieht's da aus? Sammelt ihr irgendwas?
Da verliere ich echt ganz schnell so die Kondition, wenn es ums Sammeln geht. Also eine Riesenmenge an dem Üblichen, was man so hat. Also Musik-CDs oder so kommen reichlich zusammen. PlayStation 3-Spiele sind jetzt auch einige zusammengekommen. Aber
so im Retro-Kontext?
Retro-Kontext? Irgendwas?
Nee, da muss ich erst noch ein bisschen einsteigen. ROMs, ich sammle ROMs.
Ah, cool. Brauchen auch nicht so viel Platz für.
Muss man auch nicht so oft abstauben. Nee, also da bin ich echt sparsam unterwegs, was Sammeln anbelangt. Da stecke ich eher die Sammelleidenschaft vielleicht ins Gewürzeregal oder so. Und sammle obskure Gewürze. Das aber ansonsten, okay. In dem Bereich muss ich echt nochmal mich anders aufstellen. Also da ist irgendwann mal ein Game Boy Advance dahergekommen und da lässt sich ja ganz dankbar für sammeln. Das ist in Ordnung. Alles andere ist eher ein Projekt für die Zukunft. Und die Vergangenheit ist ein Projekt für die Zukunft.
Das finde ich super. Und dann kriegst du auch noch einen Nickname. Ich sammle definitiv. Früher DVDs, mittlerweile Blu-rays. Da habe ich eine ganz stattliche Sammlung mittlerweile zusammen. Seit ein paar Monaten LPs, also klassische Vinyl-Langspielplatten. Hat angefangen, dass ich gedacht habe, ach ja, ich hänge mal die eine oder andere an der Wand. Das sieht ganz cool aus. Und das wurden immer mehr und dann habe ich mal welche geschenkt bekommen und dachte, ach ja, man kann ja nicht alle an der Wand hängen, aber man könnte sie mal hören. Also habe ich einen Plattenspieler gekauft. Und das ist schon ganz cool. Es ist was anderes, eine LP aufzulegen als eine CD, geschweige denn ein MP3 zu starten. Eine LP ist bewusster. Die legt man auf, dann guckt man sich das Cover an. Das ist schon nochmal was anderes. Und es macht einfach Spaß, auf Flohmärkten irgendwie mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen und Pressungen und so. Ich bin da noch nicht so ganz so drin, aber es ist schon ganz cool. Und ansonsten sammle ich Retro-Games. Ich sagte ja schon, dass ich Team Sega bin. Das liegt alleine auch schon daran, dass man fürs Mega Drive so herrlich sammeln kann. Das macht so Spaß. Die Spiele sind nicht übermäßig teuer. Es gibt natürlich ein paar, die wirklich teuer sind, aber nicht übermäßig. Und man kriegt die in vernünftigem Zustand, in Verpackung, mit Anleitung, bezahlbar. Das geht bei Nintendo, Super Nintendo, leider sehr, sehr schwierig. Man zahlt Unmengen für gut erhaltene, vernünftige, mit Anleitung vollständige Super Nintendo-Spiele. Das macht keinen Spaß. Das ist, also, ich habe keinen Goldesel zu Hause, insofern da macht mir Sega mehr Spaß und ja, da sammle ich ganz, ganz gerne für. Also meine Mega Drive-Sammlung ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich da mittlerweile für zusammen habe, aber es sind schon einige. Ja, das ist so meine Sammelleidenschaft.
Bei mir so ähnlich. Ich bin ja im Team Nintendo, wie ihr wisst. Und ich würde liebend gerne Nintendo-Spiele sammeln und habe das auch eine Zeit lang versucht, aber es gelang mir nicht so richtig, denn du hast es gerade gesagt, Nintendo-Spiele zu sammeln ist sehr schwierig, weil sie sehr teuer sind und das hat den Grund, dass Nintendo-Spiele in der Regel in einer Papphülle daherkommen. Das gilt für NES, Super NES und auch Gameboy-Spiele. Die sind nicht wie bei Sega in so einem hübschen Plastik-Case.
Ja,
so ein Plastik-Case drin, sondern die sind in der Regel in so einem Schuber,
ja, irgendwie gut,
gegen Staub sagst. Geschützt und dieser Schuber wiederum steckt in einem bedruckten Pappkarton und diese Pappkartons, kann man sich vorstellen, haben in den vielen Jahren natürlich stark gelitten und Insofern muss man da schon Glück haben, was Vernünftiges in einer guten Kondition zu erwischen. Und wenn man dann mal was findet, dann ist es sehr, sehr teuer und das nervt. Also das
oder geht sehr, sehr schrottig. Also
oder das sehr, sehr Spiel
ist dann sehr, sehr schrottig.
Und beim Gameboy beispielsweise ist es dann so, dass du, also die Cartridges kriegst du hinterhergeschmissen, aber sobald dann Anleitung und Hülle dabei ist, kann man so mit 50 Euro plus dann auch schon locker rechnen und das macht dann nicht mehr so richtig Spaß. Deswegen bin ich dann irgendwann umgestiegen und habe auch angefangen, Mega Drive-Spiele zu sammeln. Das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, weil es davon viel mehr gibt und die sind auch noch bezahlbar und ja. Und was ich auch noch sammle, sind Amiga-Spiele im Karton, also sprich die Disketten mit Anleitungen und allem, was so dazugehört, in den Originalkartons, sind leider auch ziemlich schwer zu bekommen, weil eben auch in so einem Pappkarton, die, wenn sie gut erhalten sind, dann wieder relativ teuer sind, was dann auch gerne mal zu mittelhohen dreistelligen Beträgen führt. Und das ist natürlich verrückt.
Schön.
Genau. Und ehrlicherweise sind wir jetzt auch am Ende angelangt unserer unseres Fragebogens.
Unserer Kennenlernfolge.
Richtig. Und ich glaube und hoffe, dass man irgendwie schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen hat, wer wir so sein könnten und über was wir so sprechen werden in Zukunft.
Was für Persönlichkeiten sich hier so darstellen, was unsere Themenschwerpunkte sind, ja.
Das hat, glaube ich, damit ganz gut funktioniert.
Ich hoffe auch, oder wir hoffen, dass es auch für euch gut funktioniert hat und dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und aber jetzt mal so einfach so in den Raum gefragt. So, wir haben es ja jetzt schon, also Tobi und ich haben es jetzt schon einmal jeder angezweifelt, Philippe noch nicht. War denn früher alles besser?
Ja.
Tobi sagt ja.
War früher alles besser. Also wenn man sich entscheiden soll, nimmt man einen Whisky von diesem Jahr oder von vor 18 Jahren, dann ist schon eindeutig, dass der von früher besser ist.
Aber für mich schmeckt beides wie Aufguss aus dem Aschenbecher. Aber gut, okay, ja.
Aber er konnte erst jetzt besser werden. Also das ist ein paradoxes Verhältnis. Man kann es vielleicht manchmal erst später wertschätzen, was früher besser war.
Also ich würde sagen, teils, teils. Also einige Sachen, ne, wir haben, Tobi, wir beide haben es ja schon einmal angezweifelt. Was ich früher besser fand, man kannte die Sachen mehr. Also man hatte ja nichts. Und wenn man dann sich ein neues Album gekauft hat, dann hat man das rauf und runter gehört und dann kannte man das irgendwann. Hm. Heute hast du alles bei Spotify, die komplette Diskografie von, wir bleiben, wie vorhin schon gesagt, mal bei Led Zeppelin. Damals hast du dir ein Album von denen gekauft und dann kanntest du dieses Album. Heute hörst du dir die ganze Diskografie einmal an und bist aber, wenn du das irgendwie nur unterwegs machst, Tage damit beschäftigt. Bei Games genau das Gleiche. Heute hast du eine Auswahl von Hunderten. Damals hast du eine Handvoll gehabt. Man kannte die Sachen einfach besser. Und das finde ich eigentlich sowohl, also auch da ist teils, teils. Das eine ist natürlich toll, dass man die Auswahl hat, aber auf der anderen Seite ist es auch schön oder war es auch schön, dass man die Sachen damals besser kennengelernt hat. Und es gibt ja auch Sachen, die man nicht gleich am Anfang wirklich mag, die man erst mit der Zeit zu wertschätzen weiß.
Ja, das stimmt schon. Also ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, durch die Limitierung damals hatte man nicht das Problem, dass Dinge so schnell inflationär wurden. Das heißt, man hat dann irgendwie seine 10 Games gehabt oder 10 Kassetten oder was auch immer, Videokassetten, irgendwas. Mhm. Und die hat man halt auch bewusst konsumiert. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Kassette hören wollte oder ein Hörspiel hören wollte, habe ich eine Kassette mir rausgesucht, die habe ich eingelegt und dann habe ich die zu Ende gehört. Da habe ich auch nicht gespult oder geskippt oder irgendwas. Die musste ich sogar noch umdrehen in der, nach einer Hälfte.
Ich hatte ja schon Auto-Reverse, also irgendwann, aber.
Ich glaube, man hat Dinge einfach intensiver oder anders wertgeschätzt, weil es einfach davon weniger gab. Ich glaube, jetzt sozusagen früher war alles besser, das ist natürlich Quatsch. Das ist ja auch eine provokative Aussage, die wir hier in den Raum stellen und die man je nach Kontext immer anders beleuchten kann. Und ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr guckt man ja auch zurück als nach vorne. Also weil logischerweise man mehr erlebt hat als, also ne?
Ja, da kommen ja auch nur noch irgendwie, keine Ahnung, ja, ein Katheter und
daran will man ja nicht denken, da guckt man lieber zurück.
Ja, genau, genau.
Also, ja.
Schütteres Haar und
Mal weniger, so, einige so, andere Haus so, würde ich mal sagen.
Deine erste Reaktion war aber ja. Du, Tobi, hast als erstes ja gesagt. Ich habe genau gehört.
Zu was?
Na, auf die Frage, ob früher alles besser war.
Ach so, ja, klar.
Sehr provokativ.
Ich meine, es ist ja auch ein Retro-Podcast insofern.
Ja, na klar, früher war alles besser.
Da falle ich auch wieder so ein bisschen aus dem Rahmen. Also aus der bequemen Gegenwart, in der sich so vieles so gut weiterentwickelt hat, hat man nun, also wie ich vorhin angedeutet habe, nun jetzt den Luxus, in die Vergangenheit zu gucken und das ein bisschen verklären zu können. Was definitiv stimmt, ist, dass man früher viel intensiver sich mit den Dingen auseinandergesetzt hat. Auch wenn sie mittelmäßig war, konnte man aus der Mittelmäßigkeit noch die ganz großen Qualitäten rausholen und herausarbeiten. Das funktioniert heute nicht mehr. Heute müssen sich die Produzierenden ganz schön strecken, damit die Konsumierenden überhaupt irgendwie aufmerksam werden, dass da tatsächlich was für sie geschaffen wurde und welche Qualität dahinter steckt. Deswegen sind die Qualitäten vielleicht heutzutage etwas höher, aber man muss sich durch ganz schön viel Mist durcharbeiten und man muss sich disziplinieren, die auch wirklich selber erkennen zu wollen. Also heute gibt es vieles, was besser sein könnte, aber früher war man eher in der Lage, das Gute zu erkennen.
Sehr philosophische Antwort auf eine sehr philosophische Frage. Also ich bin auch um einige Dinge froh, die es heute so gibt, aber ich bin genauso froh, diese Entwicklung oder diese Evolution auch live miterlebt zu haben.
Ja, in der Tat. Also wir sind in spannenden Zeiten groß geworden mit echter Schrottgrafik auf dem Atari 2600.
Man hat die Evolution halt hautnah miterlebt. Das geht für Spiele genauso wie fürs Telefon, fürs Fernsehen, fürs Auto, keine Ahnung. Und es war, glaube ich, ganz gesund, um das alles wertschätzen zu können. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht mit jungen Leuten, ne, die jetzt geboren werden oder die jetzt jung sind, wie das so für die mal sein wird. Die haben ja alles, es ist ja alles da, das Internet und Online-Gaming und Spiele in krassester Qualität und Bildtelefonie und keine Ahnung. Das bleibt auf jeden Fall spannend.
Nur um es mal ins Verhältnis zu setzen, ich habe mal kurz nachgeguckt. Uns drei gab es vor dem ersten kommerziell erwerbbaren Handy. Das Motorola Dynatec 8000X kam 1983 raus. Wir haben die komplette Mobilfunkgeschichte mitbekommen.
Die also komplette nicht bewusst.
Kommerzielle Mobilfunkgeschichte. Nicht bewusst, aber
also uns mitbekommen, in Anführungsstrichen, es gab uns die ganze Zeit.
Genau.
Krass. Ja, ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt und ich sag's nochmal. Ja, wir sind wohl jetzt, sagen wir mal, nicht mehr ganz jung.
Heute werden wir aber auch nicht mehr alt.
Tobi,
das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, diese charmante Überleitung zu finden, das hier an der Stelle zu beenden.
Wir haben viel erlebt.
Und ihr auch, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt. Wir hören uns im nächsten Podcast.
Also wir versuchen das hier, dieses Format weiter voranzutreiben und irgendwie in halbwegs regelmäßigen Abständen Episoden aufzunehmen, um was es geht so ungefähr, habt ihr heute, glaube ich, ganz gut rausfinden können und mal schauen, was sich da als nächstes ergibt.
Macht's gut, bleibt am Drücker.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.